Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und zwar der 47. Folge von Starke Frauen. Hallo natürlich auch an dich, liebe Kim, irgendwo in einem anderen Raum am anderen Ende von Deutschland. Nein, aber wir sitzen natürlich wieder nicht zusammen, sondern im Homeoffice.
Wie bist du auf Katharine Graham gekommen?
Ich habe mir ein Buch gekauft, in dem, ne, seit wir diesen Podcast machen, schaue ich natürlich auch, wer sind so starke Frauen, und dann bin ich einfach über ein Buch gekommen, das hieß Starke Frauen, und da war sie drin. Und sie hat mich sehr beeindruckt, weil sie so eigentlich ein total geringes Selbstbewusstsein hatte und dann irgendwann einfach in die Position kam, als ihr Mann nämlich starb, der hat sich das Leben genommen, die Position der Chefin dieser Zeitung zu übernehmen. Also sie wurde da so reingeworfen, nachdem sie sich jahrelang eher um Kind und Kegel gekümmert hat und da so in dieser High-Society-Rolle aufging. Und dann nahm sich ihr Mann das Leben, der zuvor von ihrem eigenen Vater als Chef in die Position gebracht wurde. Und nun musste sie das machen und hatte jahrelang eigentlich da mit nichts mehr zu tun und hat sich wahrscheinlich auch gedacht, oh Gott, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht, und musste aber dann und hat sich da total reingefuchst in diese Rolle und hat diesen Job auch wahnsinnig geliebt. Und wurde auch erst sehr abgelehnt von den männlichen Kollegen. Logischerweise, eine Frau kann das ja gar nicht. Und hat sich trotz ihres geringen Selbstbewusstseins da sehr, hat da ihre Frau gestanden und hat dann auch wenig später eine der mutigsten Entscheidungen gefällt, die man so fällen kann. Aber dazu gleich. Soll ich bei der Kindheit so, Klassiker, ne? Ich fange mal bei der Kindheit an. Catherine Kay, wie sie auch genannt wurde. Graham ist 1917 in New York City geboren als Catherine Meyer. Genau. Und war eine, also so, ne, Wikipedia-Einstieg, war eine US-amerikanische Verlegerin, Herausgeberin, aber auch Autorin. Übrigens ist ihre Biografie mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden. Und das war eine Zeit. Ihre Eltern waren gut betuchte Leute, die hatten ordentlich Geld. Und waren sehr starke Persönlichkeiten, und eigentlich würde man meinen, dass die dazu beitragen, dass ihre Kinder ein besonderes Selbstwertgefühl entwickeln. Die war auf jeden Fall sehr gebildet, aber dadurch, dass sich ihre Eltern mit anderen Dingen beschäftigt haben als mit der Erziehung ihrer Kinder, die sind dann in der Weltgeschichte rumgeturnt und haben die Kinder den Gouvernanten oder anderen Menschen überlassen. Insofern, Personal, die hat halt auch nicht wahnsinnig viel Liebe erfahren und Anerkennung ihrer Kinder. Mal abgesehen davon waren jetzt auch die Eltern nicht so die herzlichsten Personen, haben sie auch wenig gelobt. In dem Buch, was ich mir da gekauft habe, da stand eine ganz nette Anekdote. Nur ein einziges Mal wurde Catherine von ihrer Mutter gelobt, als beide Frauen eine Party vorbereiteten. Und dann sagte die Mutter wohl zu ihr: Schätzchen, du kannst gut Listen schreiben. Und da war Catherine 54 Jahre alt schon. Also das, da sieht man, wo soll man es denn herhaben? Ne? Natürlich eine Bildung, und eine Bildung und ein Wissen bringt ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein mit sich, aber diese Herzlichkeit, die fehlte es halt. Sie war übrigens das vierte Kind von insgesamt 5 Kindern. Also sie hatte durchaus auch viele Geschwister, und untereinander, da erzieht man sich vielleicht selbst, aber ich habe jetzt da nichts gefunden, dass sie ein wahnsinnig herzliches Verhältnis auch zu ihren Geschwistern hatte. Ich glaube, die war da, hat da auch viel mit sich selbst ausgemacht und ist einfach distanziert. So wirklich streng war sie, wird sie jetzt nicht beschrieben. Also sie war schon auch als Chefin dann, wird sie als relativ hart beschrieben und hat da wohl auch das ein oder andere Mal ihren so Wutanfälle gehabt. Die waren berühmt berüchtigt. Aber vielleicht war das auch ihre Form von, ich muss jetzt mit dem Druck umgehen, so. Aber es gibt auch einen Film über sie, da wird sie gespielt von der wundervollen Meryl Streep. Und der Film heißt The Post. The Washington Post. Also liegt das Ganze wirklich nahe. Genau, Catherine ist in New York, also Ostküste und Washington aufgewachsen und galt so als sehr schüchtern und hat auch so, also sie hatte da, glaube ich, eher so auch einen Draht zu ihrem Vater und hat dann sich auch sehr für seinen Bereich interessiert. Der hat die Washington Post aufgekauft, 1933, Eugene übrigens heißt der Vater. Und sie hat sich da schon auch eher, sie hatte dann so journalistische Ambitionen und hat dann auch immer mal wieder, ist sie dann mit ihm in den Austausch gegangen und kam ihm dadurch auch ein bisschen näher und hat so seine Anerkennung bekommen. Ne? Und so heißt hier in dem Buch so, ihr Selbstbewusstsein wächst und geht dann auch entsprechend so studieren, dass sie denkt, so sie möchte Journalistin werden und hat dann auch als Reporterin zunächst gearbeitet, ist allerdings an die andere Seite der Staaten gewechselt, an die Westküste, hat da für die San Francisco News war sie da tätig und hat aber dann auch wenig später für die Zeitung ihres Vaters angefangen zu arbeiten, aber sie wollte auch nicht so, dass die Tochter des Verlegers, des Chefs, hat dann eher für die Beilagen gearbeitet und hat sich da so ein bisschen im Hintergrund gehalten. Genau, und hat dann, 39 war das dann schon, da ist Catherine, ich glaube als 1940, wenn ich jetzt richtig rechnen kann, sie war 23, hat dann Ende der 30er, also ein Jahr vorher, war sie 22, hat sie Philip Graham kennengelernt. Also sie hieß noch Meyer, ne, und hat dann den Philip Graham kennengelernt, der aus einer Milchbauerfamilie aus Florida stammt, der sich aber mit von Stipendien an die großen Universitäten leisten konnte und hat dann wirklich auch eine glänzende Karriere hingelegt in der Politik und sollte dann erst zu den Finanzbehörden, sollte da dann arbeiten. Er war total intelligent, geistreich und galt als sehr charismatisch und war ein, wie es hier heißt, treues Mitglied der Athletic Anonymous. Wie es später in seinem Nachruf heißt, einer Gruppe von Freunden, die sich so wenig wie möglich körperlich betätigen wollten. Also ganz lustig. sie lernt ihn kennen und war total fasziniert von ihm und zu ihrer Verwunderung, weil sie hatte, wie gesagt, ein geringes Selbstwertgefühl, war er auch sehr angetan von ihr. Und in ihrer Biografie heißt es, er sagte, dass er mich liebte und dass wir heiraten und nach Florida ziehen würden. Jedenfalls, wenn ich mit höchstens zwei Kindern auskäme, dann müsse ich verstehen, dass er keinen Cent von meinem Vater annehmen würde und auch nicht abhängig von ihm sein wolle und dass wir daher mit dem auskommen müssten, was er verdiente. Und so kam es dann irgendwie auch. Die haben geheiratet 1940 im Juni. Da ist sie gerade 23, er 25. Erst darf sie da noch weiter bei der Zeitung arbeiten, eben vorwiegend für die Verlage des Vaters, für die Beilagen der Zeitung des Vaters. Und der zieht sich dann irgendwann zurück, der Eugene, und wird tatsächlich Chef der Weltbank. Also man merkt schon, also da ist richtig viel Geld und der Typ hat auch total viel Einfluss. Und als er sich zurückzieht von der Zeitung, anstatt seine Tochter zu fragen, fragt er den Schwiegersohn und der sagt vorher noch so, ja, wir schaffen das alleine und nimmt dann einen Job. Sie hat vier Kinder geboren und zieht sich dann, ne, und er kriegt da so einen Höhenflug und wird auch immer seltsamer und immer despotischer und immer mehr stellt sie auch bloß, ne, in Runden, wenn es da so in High Society Runden kam es dann dazu. Also sie hatte dann immer mehr das Gefühl, der ist gelangweilt von ihr, der findet sie abstoßend, der hat ihr auch schlimme Spitznamen gegeben, die darauf hindeuteten, ich finde dich eigentlich nicht wirklich mehr geil. So. Also die Frau hat eh schon ein geringes Selbstbewusstsein. Dann heiratet die auch noch einen Mann, der sie zwar erst ganz toll findet.
Voll im Arsch.
Und gebärt sie 4 Kinder und er distanziert sich immer weiter von ihr und macht sie dann auch noch nieder. Und in dieser Situation, 1963, heißt es hier irgendwie nach einem gemeinsamen Lunch, erschießt er sich mit dem Jagdgewehr im Badezimmer. Den findet sie dann vermutlich auch noch. Und
boah.
Ist dann also 46 Jahre alt, ne? Hat 4 Kinder, keinen Mann mehr, ein mieses Selbstwertgefühl und soll jetzt, steht plötzlich an der Spitze eines millionenschweren Medienimperiums. Das muss man sich jetzt mal reinziehen, ne? Diese Frau mit der sehr strengen Frisur, wie du sagst, mit der Helmfrisur, das aber auch so ein bisschen ihr Markenzeichen wurde. Mhm. Und die hat quasi kaum mehr auf dem Schirm, was man da eigentlich tun soll. Ne? Und jetzt kommt diese Stärke. Das muss eine irrsinnige innere Stärke gewesen sein, die diese Frau hatte. Irgendwie hat die das, woher auch immer, hat die das hergeholt und hat sich da reingearbeitet. Der Vorteil war, dass sie diesen Job natürlich auch geliebt hat. Und Zeitung machen, das hat sie auch gelernt. Und so ein bisschen wie Fahrradfahren. Jetzt muss man sich da wieder aufs Rad setzen und einfach losfahren.
Aber sie hat natürlich auch den großen Vorteil, dass der Vater einfach Strippenzieher ist und die Washington Post natürlich aus dem Nichts hochgezogen hat. Ne? Der hat ja irgendwie 1933 für $825,000 gekauft, dann langsam Aufschwung gehabt und erst nach dem Krieg ging es ja los, dass die Washington Post ein Ertragsunternehmen wurde. Ne?
Ja, genau.
Und dann ist es natürlich einfacher, wenn du kein, also dass die Leute... Es ist alles Interpretation, ich habe keine Ahnung, ich fantasiere jetzt hier rum, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die Leute natürlich ihr auch wohlwollend dann irgendwo vielleicht geholfen haben.
Da war er schon tot, als sie das Ruder da übernahm und also das war ganz schön harter Tobak und diese Frau arbeitet sich da nun hoch, hat aber den großen Vorteil, dass sie eine Leidenschaft hat für das, was sie tut und sich sozusagen auf das Inhaltliche konzentriert sich und ein wahnsinniges Arbeitstier ist. Ne? Die malocht sich da wirklich auch um die Ecke und gewinnt dadurch dann immer mehr Anerkennung und hat es aber wirklich schwer bis zu dem Zeitpunkt, als die Post war bisher eher so ein braves Blättchen und dann irgendwann wird der Post unter anderem auch, und da hat die New York Times sozusagen sich so ein bisschen mit dem Mut nach vorne gewagt, einen Teil der Pentagon-Papiere zu veröffentlichen. Und da hat sie gesagt, da machen wir mit. Also das sind geheime Papiere, die im Grunde genommen, wir erinnern uns, erklären und erzählen, dass der amerikanische Staat die Bevölkerung belogen hat, was den Ausbruch oder den Anlass, den Vietnamkrieg zu führen, dann letztendlich der Auslöser war. Ne? Man hat gelogen und betrogen, um diesen Krieg zu starten, um den Kommunismus in Südostasien da im Zaum zu halten und hat behauptet, dass der Nordvietnam im Golf von Tonkin 64 eben einen Beschuss der US-Marine vorgenommen hat. Und das entsprach der Wahrheit. Und das stand, ich mache es jetzt kurz, man kann über die Pentagon-Papiere noch viel erzählen. Und das stand unter anderem in diesen Papieren. So, das hat ein Mitarbeiter des Geheimdienstes, warte mal, des Verteidigungsministeriums, genau, Daniel Ellsberg, der hat mit seiner Familie zusammen diese Papiere kopiert in nächtlicher und sozusagen diese Dokumente an die Presse gespielt, um die Bevölkerung und um die Öffentlichkeit aufzuklären über die Machenschaften, die dahinter lagen. So. Und damit hat die New York Times 71 begonnen. Ne? Und da war Catherine auch mit von der Partie so und hat diesen Mut aufgebracht und zu sagen, so hier. Und ist damit quasi zur Heldin der Pressefreiheit geworden. Ne? Das sind zwar geheime Papiere, ne? und der Staat und geheim ist geheim, aber wir sind die vierte Gewalt im Staat und wir veröffentlichen, wir machen das. So. Genau. Und dann kam es noch und wenig später kam es zum Watergate-Skandal. Der Watergate-Skandal hat dazu beigetragen, unter anderem, dass Präsident Nixon zu Fall gebracht wurde. Mhm. Watergate selber ist genau benannt, oder die Watergate-Affäre ist benannt nach einem Gebäudekomplex in Washington, in dem sich unter anderem auch der Hauptsitz der Demokraten befunden hat. Und da sind eingedrungen am 17. Juni 72 fünf Einbrecher, die Abhörwanzen installieren und Dokumente fotografieren sollten. Das ist an die Öffentlichkeit geraten. Und dann hat man festgestellt, dass es offensichtlich die Republikaner waren, allen voran natürlich mit Nixon als Vorsitzenden, die dafür verantwortlich zeichneten. Und also die Watergate an sich Affäre hat verschiedene Aspekte. Dazu gehört eben dieser Einbruch einerseits, Missbrauch von Regierungsbehörden durch das Weiße Haus, Vertuschung der Hintergründe zum Watergate-Einbruch, Wahlkampfpraktiken sind da zutage gefördert worden, Wahlspendenpraxis von Nixon, und all das gehörte sozusagen gehört in diesen Bereich des Watergate-Skandals. Ich weiß leider auch zu wenig, wie ihr merkt, an meinem Rumstottern hier. Man könnte, also prinzipiell will ich sagen, es tun sich Machenschaften der Politik auf, und eine Verlegerin sagt, drucken ja oder nein. Ne, die Leute im Hintergrund sind dagegen, macht das auf gar keinen Fall. Das sind geheime Pläne. Und der Chefredakteur und alle Journalisten, die, und das ist natürlich ein Traum eines jeden Journalisten, und da sind wir auch so ein bisschen wieder einerseits bei der Verantwortung der Journalisten, andererseits natürlich auch an so ein bisschen ego-getriebenen, ich will der Erste sein, der es veröffentlicht. Und zwischen den Stühlen sitzt nun diese Catherine Graham, und es gibt eine lustige Anekdote: als sie ihren Geburtstag feiert und da viele Gäste hat, kommt der Anruf und die Frage, drucken oder nicht. Und ich lese nur kurz diese Passage vor in dem Buch, da heißt es nämlich sehr poetisch: Es ist ein lauer Spätsommerabend im Jahr 1971. Catherine Graham feiert eine große Gartenparty. Gerade will sie einen Toast aussprechen, als das Telefon klingelt. Obwohl sie nicht rangehen will, lässt sich der Anrufer nicht abwimmeln. Es ist Fritz Beebe, der Vorstandsvorsitzende ihres Konzerns, und er hat nur eine Frage: Drucken oder nicht? Es geht um eine brisante Geschichte. Beebe, die Geschäftsführer und die Rechtsanwälte der Washington Post sind dagegen. Sie zu drucken. Die meisten Redakteure sind dafür. Die Verlegerin muss sich entscheiden. Catherine Graham schluckt tief und sagt, macht es, los, wir drucken. Und nur einen Tag später erscheint die Reportage über die eigentlich streng geheimen Pentagon-Papiere des Verteidigungsministeriums, aus denen hervorging, wie Generationen von US-Präsidenten die Nation in puncto Vietnamkrieg angelogen hatten. Da geht mir sehr noch ein bisschen Schauer den Rücken runter, sagt aber, dass da eine unheimliche Stärke und auch ein Mut hinter dieser unscheinbaren Person gesteckt haben muss, der dann dazu führt und zu sagt, so jetzt, ich schreibe Geschichte, ich mache das. Und das sind so Momente in der Geschichte, glaube ich. Und ich habe ihre Biografie nicht gelesen. Ich habe auch leider den Film noch nicht gesehen. Ich möchte das aber jetzt auf jeden Fall tun. Sie hat die Washington Post über 35 oder fast 35 Jahre geleitet, was natürlich auch, ne, das muss man schaffen, sich da durchzukämpfen, und logischerweise hat danach die Post auch, ne, von diesem unscheinbaren Blättchen hin zu einem Gleichziehen mit der New York Times, die auch nach wie vor so einen investigativen Anstrich hat, da gleichzuziehen und da so mitzuspielen in dieser auch sehr männlich geprägten Welt. Das ist schon wirklich toll. Sie hat, wann ist sie gestorben? Sie ist 84 geworden, hat vier Kinder, diverse Enkel, also eine riesengroße Familie. Und
ihr Sohn wurde irgendwie ihr Nachfolger, ne?
Ja, genau. Ja, du hast recht.
Ihr Sohn Donald Graham.
Sie war auch, glaube ich, überhaupt eine der ersten Frauen überhaupt, die Verlegerin wurde. Also da an der Spitze eines Verlags. Hier nur ein sehr interessantes Zitat noch gefunden. Ne, also Als 46-jährige Frau, die sich in ihrem Leben immer von anderen sagen ließ, wo es lang geht, steht sie plötzlich an der Spitze eines millionenschweren Medienimperiums. Zitat, wie ein scheues Reh, das auf wackligen Beinen aus dem Wald kommt, beschreibt einer der damaligen Führungskräfte ihre ersten Gehversuche als Verlegerin. Catherine weiß kaum mehr, wie eine Zeitung gemacht wird, geschweige denn, wie man ein großes Unternehmen leitet. Überdies gehört sie zu den ganz wenigen Frauen, die auf einem solchen Niveau agieren. Im Prinzip setzte ich einen Schritt vor den anderen, schloss meine Augen und trat über eine Klippe. Und ja, sie arbeitet hart und vertraut auf ihre Intuition. Und das viel mehr steht da jetzt auch nicht im, und vielleicht oder mit Sicherheit mehr dann in der Biografie. Ich werde nochmal nachlesen und tut das gerne auch und schaut euch den Film an. Alleine wegen Meryl Streep reicht das ja schon. Sie hat eine Oscar-Nominierung dafür bekommen. Sie hat ihn nicht gewonnen, aber ist natürlich eine großartige Schauspielerin. Und der Chefredakteur an ihrer Seite wird gespielt von Tom Hanks mit so einem leichten Wohlstandsbäuchlein und spielt das auch ganz toll, zumindest das, was ich an Ausschnitten gesehen habe. Und ja, Wahnsinn. Also, Catherine Graham.
Danke fürs Vorstellen.
Wen stellst du mir denn das nächste Mal vor? Ach so, genau, wir hatten...
Ich bin dran jetzt noch mit der Sophie Scholl. Weil auch nicht nur Marcel Kloos inzwischen gefragt hat, sondern auch einige andere auf Instagram. Ja. Und ich schäme mich schon, da muss ich jetzt tatsächlich einmal mal hinterher kommen. Weißt du was, Katrin? Ja. Ich freue mich so übermäßig, dass wir auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram immer schon persönliche Nachrichten oder Direktnachrichten kriegen und sagen halt und Vorschläge auch über diverse andere Frauen, die wir tatsächlich auch nicht auf dem Schirm hatten. Ne? Ich finde auch, dass unsere Zuhörerinnen einfach und Zuhörer einen richtig geilen Job machen, indem sie uns halt echt diverse vorschlagen. Und wir müssen auch nochmal eine Sonderfolge machen. Anni hat sich nämlich gewünscht, dass wir mal über TKKG 5 Freunde reden, was die eigentlich so sexistisch macht. So, finde ich auch einen total coolen Hinweis. Aber ich gebe ich ihr vollkommen recht. Müsste man sich tatsächlich einfach mal mit auseinandersetzen. Ne?
Absolut.
Und Hedy Lamarr wurde hier auch schon genannt als ist eine Schauspielerin, die sogar im Zweiten Weltkrieg eine Technologie entwickelt hatte, die heute als Vorgänger für Bluetooth und WLAN gilt.
Aha. Jetzt kriegen wir die Kurve und danken euch fürs Zuhören und freuen uns natürlich auch jetzt immer wieder auf Vorschläge von euch. Bleibt uns gewogen und vor allem gesund und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.